Ich bin heute etwas aufgeregt, weil ich mich freue über eine neue Predigtserie, die wir starten. Es geht um das Thema Ewigkeit. Und ich will euch erzählen, woher dieser Impuls kam, die 3 Sonntage über Ewigkeit zu predigen. Der kam von unserem Vorsitzenden unserer Gemeindeverbands, Stefan Striefler, der auf der letzten Leiterkonferenz eine Predigt gehalten hat über Ewigkeit und gesagt hat, er hat so diesen Impuls von Gott, dass er merkt, dass wir schon lange nicht mehr in unseren Gemeinden über Ewigkeit gepredigt haben. Und mir ist in dieser Predigt damals aufgefallen, dass das stimmt. Wir haben viel in den letzten Jahren über alltagsrelevante Themen gepredigt, so wie kann ich Christsein im Alltag leben. Es ging so ein bisschen Strömungen durch unsere Gemeinde, da gibt es zum Beispiel Bill Johnson und die Bethel Church, deren Slogan ist Heaven is now. Also alle göttlichen Segnungen sind jetzt schon da und wir können sie jetzt schon empfangen. Da ist Übernatürliches für uns schon in dieser Welt und das stimmt. Da ist was, wir dürfen jetzt schon ein Stück vom Himmel schnuppern, wenn wir im Lobpreis sind, wenn wir den Heiligen Geist erleben, wenn wir Gottes Heilungen erleben. Aber trotzdem leben wir immer noch in dieser Spannung zwischen, wir haben es schon, aber es ist noch nicht da. Es ist noch nicht vollkommen. Und vollkommen wird es erst im Himmel, erst in der Ewigkeit. Und in diesem Spannungsfeld müssen sich Predigen auch immer wieder bewegen. So zwischen, hey, wir reden über das Jetzt und das Hier und wie können wir Christsein hier leben. Mein Gefühl war, dass wir viele, viele Jahre uns als Christen eher eingeigelt haben, gesagt haben, ja, jetzt müssen wir halt noch eine kurze Weile warten, bis dann der Heiland kommt und dann ist endlich alles vorbei, all das Schlimme hier auf der Erde. Und es ist gut, dass dieser Trend, dieser alles Vertrösten auf die Ewigkeit, dass der weggegangen ist aus unseren Gemeinden und wir mehr unser Christsein im Hier und Jetzt leben. Aber die Gefahr ist, dass wir die Ewigkeit aus den Augen verlieren darüber. Und deshalb jetzt die nächsten 3 Wochen oder jetzt 2 Wochen, dann gibt's eine Pause über Erntedank und noch der 13. Oktober, wollen wir uns um das Thema Ewigkeit drehen. Und wollen wir uns darüber Gedanken machen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir über Ewigkeit nicht nur bei Beerdigungen reden. Ich habe gemerkt, viele von den Bibelversen, die ich jetzt in der Predigtreihe habe, über die predige ich nur bei Beerdigungen. Und es ist gut, wenn wir hier uns jetzt schon drüber Gedanken machen und nicht erst in den Krisensituationen unseres Lebens anfangen, uns über unseren Platz im Himmel und über die Ewigkeit nachzudenken. Und wir spüren immer wieder in diesen Krisen, in Sterbefällen, dann wenn geliebte Menschen uns zum Leben gehen, dann fangen wir an, drüber nachzudenken. Aber eigentlich ist es gut, drüber nachzudenken, wenn es uns gerade gut geht. Wenn wir gerade mitten aus dem Urlaub kommen, die Entspannung groß ist und wir Zeit und Kraft haben, uns auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir sind ja Weltmeister im Verdrängen dessen, dass wir irgendwann sterben werden. Keiner denkt an seinen Tod, oder? Also ich mache das selten. Ab und zu habe ich so Anfälle, aber sonst verdrängen wir das ja ganz oft. Und wir sind dann plötzlich überrascht, wenn unsere Sterblichkeit uns wieder einholt. Für viele war die Pandemie und diese Corona-Krise so eine Riesenkrise, weil sie plötzlich gemerkt haben, ich habe meine Gesundheit gar nicht in meiner eigenen Hand. Und eigentlich ist es ja ein Irrglaube zu glauben, dass wir irgendwas dazu beitragen können, dass wir einen Tag länger leben. Eigentlich ist alles in Gottes Hand. Und wir sind aber groß da drin, das zu verdrängen. Und trotzdem sagt uns die Bibel, dass wir Menschen darauf angelegt sind, uns über unseren Tod hinaus Gedanken zu machen. In Prediger 3, Vers 11 steht, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Wir haben was in unserem Herzen, wir haben eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Wir haben eine Sehnsucht, dass unser Leben mehr ist als nur diese kurze Dauer auf dieser Welt. Und diese Sehnsucht, die arbeitet in uns und die hat jeder Mensch. Das ist übrigens auch der Punkt, wo wir anfangen können, über unseren Glauben und über den Himmel zu reden mit Menschen, die gar nichts glauben, weil sie trotzdem diese Sehnsucht in sich haben und trotzdem auch diesen Gedanken haben, was passiert in mir. Ich habe heute in der Predigt mehrere Geschichten drin. Und ich möchte euch Lebensgeschichten erzählen, weil ich glaube, dass es darum geht, wie leben wir unser Leben? Welche Perspektive haben wir uns auf unser Leben? Ich habe gestern, witzigerweise hat Instagram mir ein Video angezeigt von einem nichtchristlichen Influencer. Der hat sich ein Plakat gemalt, wo er 5200 Wochen aufgemalt hat. Also er ging davon aus, dass er 100 Jahre alt wird, 52 Wochen. Und er hat auf diesem Plakat Punkte gemacht, wie viel seiner Lebenszeit, wie viele Wochen schon ausgefüllt waren. Und hat dann entsetzt festgestellt, dass es ja schon 2/3 des Plakats füllt. Also selbst Menschen, die mit Christentum und mit Glauben nichts am Hut haben, fangen an, sich über ihre Sterblichkeit und über das, was, wie will ich mein Leben gestalten, Gedanken zu machen, umso wichtiger ist, dass wir es als Christen auch tun. Die erste Geschichte, das war die Geschichte, die auch Stefan Striefler an der MOVE erzählt hat, geht über einen Jungen aus Australien, Arthur Staines. Dieser Kerl ist 1885 geboren in ganz, ganz ärmliche Verhältnisse. Er muss als 12-Jähriger die Schule abbrechen, kommt in eine Mine, wird dort so krank, dass seine einzige Lösung der Alkohol ist. Mit 15 ist er alkoholabhängig, kommt zum ersten Mal ins Gefängnis, hat keine Schulbildung, hat keinen richtigen Job und ist am Ende seines Lebens eigentlich angekommen. Er trifft, nachdem er wieder aus dem Gefängnis freikommt als 18-Jähriger, trifft er auf Christen, bekehrt sich, geht in die australische Armee. Und irgendwann gibt's die Möglichkeit, dass er als über 30-Jähriger sitzt er in eine Predigt von einem berühmten Evangelisten, John Ridley. Und dieser John Ridley sagt, Ewigkeit, Ewigkeit. Wenn ich bloß dieses Wort jeden auf den Straßen von Sydney zurufen könnte. Darauf kommt es an. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Und diese Worte, die tun bei diesem Arthur was auslösen. Er weiß, er ist ungebildet, er hat keine richtige Schulbildung, seine Schrift ist ziemlich krakelig, er ist eigentlich Analphabet in großen Teilen, aber er merkt, dass Gott da was gesagt hat in sein Leben. Und er weiß, er ist nicht der große Evangelist, der die Bühnen füllen wird, aber er merkt, dass er einen anderen Auftrag hat. Und ab diesem Moment fängt er an, 3-4 Mal pro Woche mit seinem Stück gelber Kreide durch Sydney zu laufen. Und er schreibt auf Bahnsteige, auf Treppen, auf Rathäuser. Überall schreibt er dieses eine Wort Eternity hin. Und er beschreibt nachher selber, das sagt, er wusste nicht mal, wie man es richtig schreibt, aber irgendwie hat Gott seine Hand geführt. Und man sieht diesen Schriftzug ein bisschen, das ist eine der wenigen Bilder, wo man ihn dann später mal erwischt hat. Jahrzehntelang wird in Sydney gerätselt, wer dieser Mr. Eternity ist. Und es kommt erst in den 60er Jahren, kurz vor seinem Tod, kommt es raus, dass er das war, der jahrzehntelang paar Mal pro Woche um 4 Uhr morgens aufstand, um dieses Wort überall auf die Straßen zu schreiben. Es gibt einen Reporter, der seine Geschichte rauskriegt über einen Pastor, der ihn erwischt hat, wie er das Wort aufschreibt. Und auf diesen Artikel rauf kommt ein Riesensturm von Rückmeldungen von Menschen, die wegen ihm angefangen haben, über ihre Ewigkeit nachzudenken. Man hat Rückmeldungen gesammelt in Sydney, in einem Stadtmuseum. Und man hat von ungefähr 10.000 Leuten Briefe bekommen, die geschrieben haben, wegen diesem Mann habe ich angefangen, über die Ewigkeit nachzudenken. Wegen diesem Mann habe ich angefangen zu beten. Wegen diesem Mann habe ich einen Gottesdienst besucht. Und er kriegt diesen Titel Mr. Eternity, wird eine kleine Berühmtheit in Australien. Es gibt eine Statue von ihm mit diesem Schriftzug. Es gibt eine Oper, die nach ihm benannt wird. Mittlerweile die Town Hall, wo dieses Stadtmuseum ist, heißt mittlerweile nach ihm. Und der Höhepunkt ist, dass bei dem Millennial, also bei dem Jahreswechsel 1999-2000, Riesenfeuerwerk an der Harbour Bridge, was immer in alle Welt übertragen wird, weil die ja eine der ersten sind, die dann das neue Jahr feiern. Ganz am Ende, als das ganze Feuerwerk weg war, war auf dieser Brücke dieser Riesenschriftzug in seiner Schriftart Eternity. Menschen kamen ins Nachdenken durch diesen Mann und er hat als Mr. Eternity was geprägt. Worauf kommt es an? Wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Was zeigt uns das? Dieses Wort Ewigkeit, da schwingt was in uns Menschen mit. Da kommt was ins Nachdenken. Und das ist einer der Punkte, weshalb wir uns auch in dieser Predigtserie miteinander über unterhalten wollen. Die Bibel drückt es ein bisschen anders aus. Ich lese euch 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich und so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist auch euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Glaube ohne Ewigkeitsperspektive ist nichtig. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist und wenn wir nicht glauben, dass wir deshalb auch diese Hoffnung der Auferstehung haben, dann sind wir die elendsten unter allen Menschen, wie es hier steht. Andere übersetzen mit Lügner, dann sind wir Lügner. Wir wollen uns darauf besinnen, was bedeutet das, dass wir einen Glaube haben, wo die Auferstehung ein Teil ist, wo wir dran glauben, dass Jesus für uns auferstanden ist am Kreuz und was das auch für unser Leben für eine Bedeutung und für eine Stärke, für eine Kraft entwickeln darf. Und trotzdem leben wir, ich habe das vorher schon beschrieben, als Christen oft im Hier und Jetzt. Wir haben wenig, dass wir über unsere Ewigkeit uns Gedanken machen. Unsere Prioritäten sind oft verschoben hin zu den Nöten und Sorgen, die uns gerade in unserem Alltag beschäftigen. Und das ist ganz normal. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass diese Welt uns in all den Punkten immer wieder gefangen hält und wir in Themen drin sind, wo es um unsere Sorgen, unsere Karriere, unsere Familie, unser Geld, unsere Absicherung geht. Das ist ein ganz normales innerliches Ding, dass wir uns um die Dinge, die uns als erstes vor Augen sind, drehen. Ist auch nicht schlimm und ist auch nicht bloß irgendwie der Teufel oder so, sondern trotzdem braucht es immer wieder dieses ganz Bewusste auch drüber nachdenken. Über unsere Ewigkeit, über unsere Auferstehung. Und aus dieser Perspektive ändert sich unser Leben, ändert sich unsere Prioritäten. Es gibt ganz viele Leute, die schon gesagt haben, hätte ich gewusst, dass mein Leben so kurz ist oder so schnell vorbei ist, dann hätte ich es anders gelebt. Ein paar Leute von euch wissen, dass ich vor 3 Wochen meinen Schwager beerdigt habe, der mit 52 gestorben ist. Der an einer ganz schlimmen Krankheit sehr, sehr schnell gestorben ist. Und all die Leute in seinem Umfeld haben gesagt, hätte ich gewusst, dass es so schnell mit ihm vorbei ist, ich hätte noch das und das und das gemacht. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns Dinge bewusst machen, dass es eine Ewigkeit gibt und dass es eine Perspektive gibt, die über das hinausgeht, was wir manchmal so als so wichtig und so dringend empfinden, was jetzt noch alles gemacht werden muss in unserem Leben. Sondern dass wir uns darüber Gedanken machen, was würde ich machen, wenn ich wüsste, dass mein Leben auch eine Beschränkung hat. Ich habe ein tolles Bild über dieses Leben im Hier und Jetzt oder Leben mit einer Ewigkeitsperspektive gelesen und das wollte ich euch erzählen. Und zwar stammt es aus dem Film Findet Nemo. Wenn ihr wissen wollt, wie alt der Film ist, dann werdet ihr euch alt fühlen, weil ich habe den in meiner Jugend gesehen. Und das ist schon eine Weile her. Und in diesem Film geht's um Nemo, einen kleinen Anemonenfisch, der im großen Great Barrier Reef in Australien lebt und der durch einen Unfall beifangen wird, weggefischt wird und er landet in diesem Aquarium da oben bei so einem Zahnarzt. Und dieses Aquarium, da leben lauter andere Fische, die nur Aquarium kennen. Die wissen, wie es ist, dass morgens das Licht angeschaltet wird, abends geht das Licht wieder aus, man wird gefüttert und das Highlight des Tages ist, wenn ein paar Blubber aus einer Blase aufsteigen, so ein bisschen Belüftung im Aquarium ist. Und dieser kleine Nemo sagt ihnen, den ganzen anderen Fischen immer wieder, hey, da draußen gibt's den großen, weiten Ozean. Das ist so schön, da gibt's Freunde, da gibt's Korallen, da gibt's Schildkröten, mit denen man spielen kann. Und die anderen Fische sagen, was willst du denn hier in unserem Aquarium? Ist doch so schön, wir werden gefüttert, das Licht geht an, das Licht geht aus und es gibt Blubberblasen. Und durch eine wilde Rettungsaktion, das seht ihr auf dem Bild, werden diese Fische aus dem Aquarium befreit. Als erstes treffen sie auf irgendwelche Möwen, die sie fressen wollen. Meins, falls ihr euch erinnert. Und aber trotzdem findet Nemo, das ist dieser kleine Fisch, zu seinem Vater zurück, der ihn dann monatelang gesucht hat. Und sie können wieder zusammen in diesem großen, weiten Ozean leben. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, wir sind manchmal so in unserer Beschränkung, fühlen uns so wohl. Wir sind in diesem Aquarium, wir haben diese 75, 80 Jahre rein statistisch, Frauen 80, Männer 75, so. Und wir denken, das Leben ist doch so schön. Und wir müssen es in vollen Zügen genießen. Wir müssen noch mehr Urlaub machen, noch mehr Karriere machen, noch mehr Geld machen. Und wir merken gar nicht, dass es da draußen einen Ozean gibt, dass es eigentlich um die Ewigkeit geht, dass es um viel, viel mehr geht als dieses kleine, beschränkte Aquarium in dieser Arztpraxis. Ich glaube, dass Gott da was wecken will in uns und dass wir neu drüber nachdenken, was bedeutet das, ein Leben zu führen, das dran glaubt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, dass es eine Ewigkeit im Himmel gibt, die wir mit unserem Vater und Gott zusammen verbringen können. Wir sind geschaffen für Ewigkeit als Menschen. Wir haben diese Sehnsucht im Herzen. Wir sind nicht geschaffen für so ein kleines Aquarium. Wir sind nicht nur für diese Welt geschaffen, sondern die Idee Gottes war schon immer eine Ewigkeit mit Gott zusammen. Das haben wir verloren durch den Sündenfall. Wir haben diese Welt mit all den Schmerzen und all dem Tod und all den Dingen, wo Leute nicht geheilt werden, für die wir so arg gebetet haben. Aber die eigentliche Idee ist die Ewigkeit mit Gott zusammen, in Gemeinschaft, im Miteinander. Das Himmlische ist das eigentliche Ziel, für das wir geschaffen sind und für das wir, ja, unsere Herzen, unsere Seelen eigentlich, ja, gemacht sind. Und ich glaube, dass wir immer wieder darüber nachdenken müssen, aus diesem Aquarium zu fliehen. Darüber nachzudenken, wie kommen wir raus aus dem Ding, dass unser Leben sich nur um das Hier und Jetzt dreht und nur um diese Sorgen und Nöte dieser Welt dreht. Wir müssen raus aus diesem Aquarium. Dritte Geschichte für heute, die erzählt von Dennis Waitley. Dennis Waitley ist mittlerweile so ein Motivational Speaker in Amerika, hat Bücher rausgebracht, Podcasts und alles drum und dran. Und seine Geschichte als Motivationssprecher fing an am 25. März 1979. Er hatte ein Ticket für den Flug, diesen Flug American Airlines 191, und er hatte einen Geschäftstermin. Und als er gerade auf diesen Flugsteig zugerannt kam, haben die das Gate geschlossen, haben gesagt, tut uns leid, Sie sind raus. Sie können nicht mehr mitfliegen. Er hat sich tierisch aufgeregt, hat dann eine Klage eingereicht und hat versucht, sein Geld zurückzukriegen, ein neues Ticket zu bekommen. Und während er da am Schalter stand und rumdiskutiert hat, kam die Durchsage, dass dieses Flugzeug beim Start eine Turbine verloren hat und so in einem Vorort gelandet ist und dass 172 Menschen gestorben sind. Dieser Dennis Waitley hat gesagt, dieses Ticket hat er sofort wieder von dem Schalter weggenommen, hat es in den Rahmen gepackt und auf seinen Schreibtisch gestellt. Für ihn war das der Moment, wo er gemerkt hat, ich habe geschenkte Lebenszeit ab jetzt. Ich habe ab jetzt die Möglichkeit, mir mehr darüber Gedanken zu machen, wie will ich mein Leben füllen? Wie will ich mein Leben angehen? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Darüber hat er angefangen, ja, seine Perspektive auf sein Leben zu verändern. Ich habe am Dienstag im Gebetsabend schon erzählt, dass ich als 17-, 18-jähriger Rangerleiter waren wir in so einem Leitercoaching, damals im Christuszentrum. Und da ging es darum, dass wir so uns über unsere Berufung und was wir in unserem Leben erreichen wollen, Gedanken machen. Und ich hatte als 17-Jähriger die Aufgabe, eine Beerdigungsrede zu schreiben, nämlich für meine eigene Beerdigung. Die Frage war, was willst du, was bei deiner Beerdigung mal gesagt wird? Und die zweite Frage in Kurzform, was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Was sollen Menschen über dich sagen am Ende deines Lebens? Und das ist so eine typische Coaching-Frage. Als 17-Jähriger kam da wildes Zeug dabei raus. Ich habe das irgendwann mal mit 35 wieder gelesen und dachte, oh Mann, war ich jung und dumm. Und genau, also ja. Da standen so Sachen drauf, dass ich mal Bundesleiter der Ranger werden will oder Pastor einer Gemeinde. Und Eins davon wurde wahr, das andere wird wahrscheinlich nie wieder. Genau. Und aber es ist gut, glaube ich, über sein Leben nachzudenken, von der Perspektive meines Todes hinweg. Von hinten her zu schauen, was will ich mal erreicht haben in meinem Leben? Für was soll mein Leben stehen und was sind Sachen, die auch mich überdauern? Ich fände es schade, wenn auf meiner Beerdigung Leute sagen, ja, er hat viel Geld verdient, hat eine tolle Karriere gemacht. So, ich fände es schade, wenn Menschen nur über mich sagen, ja, war ein ganz netter Kerl. Ich hätte gern, dass auf meiner Beerdigung Menschen sagen, wegen ihm habe ich Jesus kennengelernt. Wegen ihm habe ich einen Platz in der Ewigkeit. Unter seiner Predigt habe ich mich bekehrt. An den Gesprächen habe ich Heilung erlebt. In den Punkten durfte Gott an mir wirken. Und mein Wunsch wäre, dass auf diesem Grabstein mehr von Jesus steht als von mir. Dass ich in den Hintergrund rück und er groß wird. Das ist das, was mein Wunsch ist. Und ich glaube, dass das aus einer Perspektive herauskommt, wo ich mir denke, was überlebt mich mal? Was ist mal noch da, wenn ich nicht mehr da bin? Und es ist ganz nett, sich darüber Gedanken zu machen, für was mein Leben hier da sein soll. Aber ich finde immer, wie gesagt, wir als Christen sollten nicht unser Leben und unsere Prioritäten hier nur im Blick haben, sondern wir sollten eine Ewigkeitsperspektive haben. Und ich finde, die Bibel fordert uns dazu heraus, darüber hinaus nachzudenken. Ich möchte euch Philipper 3, Vers 17 und 21 lesen. Ich habe die Predigtserie schon im Urlaub oder vor dem Urlaub vorbereitet und mich bewegen diese Worte seit Wochen. Das ist was in mir arbeitet, was gerade in mir einfach nochmal was neu in Berührung bringt. Und ich hoffe, dass diese Bibelworte zu dir genauso reden. Philipper 3, Vers 17 bis 21, ich lese euch aus der neuen Genfer Übersetzung. Folgt alle meinem Beispiel, sagt Paulus da. Geschwister, und richtet euch nach all denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich es nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen, wir sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie auch er die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Mich bewegen diese Worte zur Zeit, wo ich mir denke, wie oft ist mein Leben geprägt von dem, was meine Begierden gerade hier sind. Eine andere Übersetzung sagt, sie denken nur an ihren Bauch. Fand ich noch deutlicher, klarer. Und ich denke mir, nee, zu den Menschen will ich nicht gehören. Ich möchte kein Feind von diesem Kreuz sein. Ich möchte jemand sein, der diese Herrlichkeit, diese Verwandlung irgendwann mal mitmacht, der das erleben darf, dass Gott das ganze Universum seiner Herrschaft unterstellt, der meinen Körper wieder auferweckt und in Herrlichkeit kommen lässt. Ich möchte es erleben. Ich möchte kein Feind sein vom Kreuz. Und das bewegt mich in den letzten Wochen einfach, wo ich mir drüber nachdenke, wo hat mein Leben Prioritäten, die gegen das Kreuz arbeiten, die nicht auf die Errettung Jesu hinweisen, wo Begierden und Gelüste und die Nöte und Sorgen dieser Welt so groß in mir sind, dass es das auffrisst, diese Herrlichkeit, diese Hoffnung auf die Ewigkeit, dieses Bürger des Himmels sein, wie hier der Philipperbrief das sagt. Und diese Erwartung, dass das wirklich mein Leben geprägt ist von dieser Erwartung, dass Jesus wiederkommt und dass er mich errettet mit all dem, was ich bin und wie ich bin und wo ich Gnade brauche, wo ich Gottes Vergebung brauche, wo ich aber auch ja mich dran freuen kann, wo Jesus mich jetzt schon benutzt und wo ich jetzt schon in seinem Reich arbeiten darf. Ich glaube, dass es darauf ankommt, wo wir unseren Blick drauf richten, wie wir uns hier einrichten auch in unserem Leben. Sind unsere Begierden das, was alles in uns auslöst? Noch mehr Karriere, noch mehr Geld, noch mehr Macht, noch mehr Urlaub, was auch immer deine Punkte sind, wo Gott vielleicht zu dir reden will? Oder haben wir ein Leben, das ausgerichtet ist auf den Himmel, auf dieses Bürger des Himmels zu sein? Mir ist ein Bild eingefallen aus meinem Urlaub. Wir mussten regelmäßig mit unserem Pflegekind über den kompletten Campingplatz laufen, bis sie dann mittags geschlafen hat im Kinderwagen. Und wenn du über so einen Campingplatz läufst, dann fallen dir als Camper drei Sachen auf. Das eine ist, es gibt immer mehr Mobile Homes, was die echten Camper richtig aufregt, weil die sau teuer sind und die ganzen Hotelgäste auf die Campingplätze kommen und dieses eigentliche Campersein so ein bisschen zerstören, weil die eine andere Erwartungshaltung an Urlaub haben und so. Und das Zweite, es gibt verschiedene Arten von Stellplätzen. Es gibt Stellplätze, die an Ferienbesucher vermietet werden, die da für eine Woche, für zwei oder für drei Wochen sind. Und es gibt sogenannte Dauerstellplätze. Habt ihr sowas mal gesehen auf dem Campingplatz? Das ist echt wild, weil da gibt es dann Wohnwägen, die eigentlich dafür gedacht sind, dass man damit in Urlaub fährt. Die sind hochgebockt, die Räder sind abgeschraubt, irgendjemand hat so ein Holzverbau davor gebaut, da sind voll eingerichtete Küchen drin, da sind Duschen reingebaut, da gibt es einen Zaun, einen Gartenzwerg, einen Kiesweg, Blumen gepflanzt. Das hat mit Camping so gar nichts mehr zu tun. Das sind Dauercamper. Und ich hoffe, ich beleidige jetzt hier niemand. Hat jemand hier einen Dauerstellplatz? Okay, gut, ich kann weitermachen. Keiner hat gestreckt. Also, ich als Feriencamper laufe an denen vorbei und muss immer grinsen, weil ich denke so, okay, es hat den Anschein von Camping, aber eigentlich wohnen die da und haben sich da schon sehr, sehr heimisch gefühlt und alles wurde schon eingerichtet, der Festwasseranschluss ist schon verlegt, das Abwasser schon verlegt und es hat eigentlich für mich kein Camping-Feeling mehr. Aber für mich ist es ein Bild dafür, wie wir unser Leben hier auf dieser Erde leben. Sind wir Camper, die wissen, das ist für einen gewissen Zeitraum, ich baue meine Sachen auf, also auch wir haben einen Wäscheständer dabei, auch wir bauen eine Küche auf und bauen sie wieder ab nach zwei Wochen. Aber weißt du einfach, dass es eine begrenzte Zeit ist? Oder bist du so ein Dauercamper, der das Gefühl hat, hier bleibe ich für immer, obwohl du eigentlich auf dem Campingplatz wohnst? Das ist ein Widerspruch. Und diesen Widerspruch müssen wir in unserem Leben immer wieder entdecken. Wir wissen, wir sind nur eine begrenzte Zeit da. Und wir haben nur eine gewisse Zeit hier auf dieser Erde. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir hier nur Camper sind. Wir sind Bürger des Himmels. Unsere Heimat, unser Zuhause ist woanders, nicht auf diesem Campingplatz. Und wir sind eine Weile hier auf dem Campingplatz und wir dürfen diese Zeit genießen. Und es ist gut, wenn wir ein gutes Leben haben. Und Gott führt uns auch zu einem guten Leben hier auf dieser Erde und beschenkt uns hier jetzt schon. Aber wir sind Camper. Unsere Heimat ist woanders, nämlich im Himmel. Und das vergessen wir ab und zu. Und das sollten wir uns die nächsten Wochen immer wieder neu vor Augen führen. Wie sieht ein Leben aus, das weiß, dass wir hier bloß campieren und nicht unsere Heimat hier haben, im Hier und Jetzt? Unsere Heimat ist im Himmel, bei Gott. Wir wollen jetzt zusammen Abendmahl feiern. Und ich würde gerne nach dem Abendmahl nochmal ein, zwei Themen aus der Predigt aufgreifen und wir würden gerne zusammen beten für Themen, wo Gott neu diese Prioritäten in unserem Leben sortieren darf, wo wir neu auch diese Ewigkeit mit ihm festmachen können. Aber wir wollen jetzt dieses Abendmahl feiern als diesen Moment, wo jeder nochmal auch neu für sich prüfen kann, hey, was bedeutet dir diese Errettung und diese Erlösung vom Kreuz? Was bedeutet es dir, dass er für dich gestorben ist? Was bedeutet das für dich, dass du mit ihm zusammen ein Leben führst, das auf eine Auferstehung der Toten hinweist? Wir glauben an die Auferstehung von Jesus, dass dieses Kreuz leer ist, da hängt keiner mehr. Wir glauben daran, dass Jesus neu auferstanden ist nach drei Tagen und dass wir daraus eine Kraft haben, nämlich ein Versprechen, dass er auch uns auferwecken wird und dass es auch für uns eine Ewigkeit im Himmel gibt. Lass uns das bezeugen mit dem Abendmahl und nimm dieses Abendmahl vielleicht heute auch nochmal bewusst ein mit diesem, ja Herr, dein Leib hat den Weg frei gemacht, dein Blut hat den Weg frei gemacht, damit ich leben kann, damit ich eine Ewigkeit habe.